Psychologie des Rauchens, 1926. Ein leichtes Thema, ein harmloses Thema, angenehm zu behandeln bei einer guten Zigarre. Aber man lächle nicht. Auch das Rauchen hat tiefe philosophische Untergründe. 1 Milliarde Menschen übt täglich, stündlich diese Gewohnheit. Darf man da wirklich sagen, das ist Laster? Das ist Unnatur? Unnatur ist es schließlich auch, Kleider zu tragen und Bücher zu lesen. Ja, die gesamte Zivilisationsmenschheit ist eine einzige Unnatur. Man rede auch nicht von Giftigkeit des Nikotin. Weit giftiger noch ist das Theobromin der Schokolade, das Tein des Tees, das Koffein des Kaffees. Von Alkohol ganz zu schweigen. Für Wachstum und Wohlsein sind aber viele Gifte, Salze, Alkaloide ganz unentbehrlich. Wir leben nicht von Brot allein, wir würden verhungern, wenn wir nur reine Nährstoffe zu uns nehmen. So ist also die Grenze zwischen gesundheitsfördernd und gesundheitsschädlich nicht ganz leicht zu ziehen. Freilich müssen wir den folgenden Fehlschluss meiden. Man hört oft, mein Großvater hat täglich 10 Zigarren geraucht und 2 Flaschen Wein getrunken und ist dabei 100 Jahre alt geworden. Ja, was beweist das? Das beweist nur, was dein Großvater alles vertragen konnte. Und auch die Logik, wenn ich krank bin, dann schmeckt mir die Pfeife nicht, beweist noch lange nicht, dass die Pfeife zur Gesundheit gehört. Aber lassen wir alle Wert fragen. Irgendein Laster hat jeder und das Rauchen ist noch das harmloseste. Es ist allerdings nur eine schlechte Gewohnheit, aber das ganze Leben ist nur eine schlechte Gewohnheit. Jedenfalls dürfte es der Mühe wert sein, über die Frage nachzudenken, woher kommt das Rauchen? Da ist nun die Feststellung wichtig, dass das Rauchen nichts Körperliches ist. Die leise Betäubung, die leichte Nervenlähmung, der sanfte Dämmer- oder Rauschzustand, nun ja, das mag durch Gewöhnung schließlich auch eine Rolle spielen, aber wichtig scheint mir nur das Seelische des Rauchens zu sein. Ja, es ist ein tiefer seelischer Vorgang und nicht einmal der Tabakgenuss ist dabei wichtig, denn man könnte ja den Tabak auch kauen oder schnupfen, sondern eben nur das Rauchen, das im Brandhalten des glimmenden Stängels und das Träumen hinter dem Rauche her. Dann nämlich greift man zur Zigarre, wenn innere Sammlung geboten ist. Auf dem Theater, im Filme, kehrt immer die bekannte Situation wieder. 2 Politiker, um Leben und Tod ihrer Staaten verhandelnd, 2 Bankherren, um Millionen Unternehmen konferierend. Zunächst zünden sie sich die Zigarre an. Der Alpinist über dem Abgrund schwebend, der Boxer zum Entscheidungskampf antretend, zunächst nimmt er einen Zug aus der Zigarette. Übrigens ist kein Zug so schön wie dieser erste Zug. Man könnte glauben, dieses sei nur ein schöner Gestus. Er solle besagen, du siehst, ich bin furchtlos, ich habe meine Nerven beisammen, mir ist alles Wurst. Aber es handelt sich um mehr. Rauchen ist wirklich das einzig mögliche Mittel, um Leidenschaften zu unterdrücken. Man versuche nur in Entrüstung oder Wut zu rauchen, es geht nicht. Bismarck erzählt, dass er während der Friedensverhandlungen in Versailles Acht gegeben habe, wie viele Zündhölzer sein Gegner Jules Ferry zum Imganghalten seiner Zigarre verwandte, und er sei sehr beruhigt gewesen, als er gesehen habe, dass die Zigarre immer wieder ausging. Diesem Bismarckschen Gedankengange wollen wir nachgehen. Er führt zur Psychologie des Rauchens. Möhre gedichtet, Schnurrbartbewusstsein trägt den ganzen Mann und straff gespannter Hosen Sicherheitsgefühl. Gewiss. Aber was besagt das Mannserlebnis des gezwirbelten Schnurrbarts oder das Herrengefühl der Bügelfalte gegen das Daheim- und bei sich selber Erlebnis der Zigarre, dieser Heimat in fernster Ferne? Sie ist der Knotenpunkt, das Kristallisationszentrum, die Drüse der Gefühle, haltunggebend wie der Marschallstab dem Feldmarschall, der Taktstock dem Kapellmeister. Man kann auch ohne Taktstock dirigieren, aber es gibt Musiker, die sich dann so entatmet fühlen wie der Gewohnheitsraucher ohne Zigarre. Dieser Vergleich lässt sich lehrreich verfolgen. Auch der Stock, zumal der überflüssige Spazierstock, gehört zum Inventar der sogenannten Männchengefühle. Es kommt nicht nur darauf an, dass man eine Zigarre im Munde hat, es kommt auch darauf an, wie man sie hält. Wenige Menschen gibt's, die richtig rauchen. Die meisten rauchen zu hastig. Infolgedessen atmen sie Kohlenoxid ein, was beim Schiefbrennen und Verkohlen des Deckblattes entsteht. wie aber der wirkliche Weinkenner nicht den Wein herunterschüttet, sondern zunächst langsam mit der Nase genießt und seine Blume prüft, so wird der richtige Raucher nicht während des Rauchens sprechen und Geist verzapfen, sondern wunschlos glücklich versinken. Es dürfte nun von hohem Interesse sein, die Gefühle großer Männer beim und für das Rauchen kennenzulernen. Leider besitzen wir da nur negative Aufzeichnungen. Kant hielt das öffentliche Rauchen für eine Barbarei. Zu jener Zeit war es noch verboten, auf den Straßen zu rauchen. Kant rauchte morgens um 5 nach dem Frühstück 2 lange Pfeifen in tiefster Heimlichkeit. Man rauchte lange Pfeifen, weil man glaubte, der Rauch müsse sich abkühlen und das Nikotin im Pfeifenrohr niederschlagen. Sonst sei der Tabak gesundheitsschädlich. Kant vergleicht das öffentliche Rauchen mit dem sich parfümieren der Damen und dem Klavierspiel. Dies alles hasst er. Es sei eine Pflegelei, Nase und Ohren der Mitmenschen mit Genüssen zu traktieren, die sie nicht zu haben wünschten. Dies gehöre unter die sogenannten Emissionsdelikte, gegen welche das bürgerliche Gesetz Strafen verfügen müsse. Goethe war gegen das Rauchen noch viel mehr eingenommen. Eine ganze Reihe Verschen geben seiner Abneigung Ausdruck. Am Frauenplan durfte nicht geraucht werden. Ihm war der Tabakrauch so zuwider, dass der Aufenthalt in einem Zimmer, darin geraucht wurde, bei ihm Vergiftungserscheinungen zur Folge hatte. Schopenhauer rauchte zwar, aber sehr mäßig und immer nur 2/3 der Zigarre. Das letzte Drittel warf er fort, weil er behauptete, dass das schädliche Nikotin sich im Stummel sammle. Heine erklärte, der höchste Liebesbeweis, den er zu bringen vermöge, bestände darin, dass er sich an Zigarrenrauchen gewöhnen könne. Das sind vergangene Tage. Heute rauchen auch die Frauen. Die Minnelyrik der Vergangenheit ist auf ein so durchaus anderes Frauenideal eingestellt, dass man sich nicht vorstellen kann, wie Walter von der Vogelweide oder wie Goethe für ein modernes Mädchen mit Bubikopf und Zigarettendose gefühlt hätten. Wahrscheinlich genauso wie der größte Frauenlob unserer Tage, Rudolf Hans Bartsch, der noch nie ein Buch geschrieben hat, in dem nicht ein Fluch vorkäme auf Frauen und Mädchen, die Zigaretten rauchen. Und es ist wahr. Es gibt nichts Abkühlenderes. Selbst mit der Venus von Milo wäre man innerlich fertig, wenn sie eine lange Importe in den Mund steckt und den Rauch durch die Nase bläst. Aber wenn ich auch nicht wünschen kann, dass meine Töchter Zigarren rauchen, so wünschte ich doch, dass sie einen Kettenraucher zum Manne nehmen. Das ist sozusagen die praktische Anwendung der Psychologie des Rauchens. Denn man überlege, wie schwierig es ist, die Zigarre in Brand zu halten, zum Beispiel während eines Anfalles von Eifersucht oder von Wut über zu große Haushaltsrechnungen. Alle diese sogenannten Männcheneffekte kommen bei Kettenrauchern nicht vor, denn dabei würde die Zigarre ihnen ausgehen oder schief angeraucht werden. Darum lieben vernünftige Frauen den rauchenden Mann und wissen warum. Nur das entartete Weib benimmt sich wie jene Dame mit einem Schoßhündchen, die mir im Eisenbahnabteil gegenüber saß und mir giftige Blicke zuschoss, als ich eine Zigarre anzündete, weil es ein Rauchabteil war. Sie wurde darüber so nervös, dass sie aufsprang, mir die Zigarre aus dem Munde nahm und zum Fenster hinauswarf. Worauf ich ebenfalls aufstand, ihr Schoßhündchen nahm und hinterherwarf. Denn was ihr das Schoßhündchen bedeutete, das bedeutete mir meine Zigarre.